Leben als Christ in der Endzeit. So lautet unsere Bibelwoche, kann man schon fast sagen. Es sind insgesamt ja 5 Vorträge. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung von einem Ende Deutschlands zum anderen. Das dauert ungefähr 7,5 Stunden mit dem Zug. Also ist ganz zu empfehlen, eine schöne Reise. Man sieht sehr viel, aber Schnee hat es erst hier gehabt. Besonderes Erlebnis, wenn man hier eintrifft. Wir wohnen ja auch am Rande des Schwarzwaldes, auch sehr schön. Und ich habe mich sehr erinnert gefühlt an meine badische Heimat, als ich hier durchs Erzgebirge gefahren bin. Ja, ich freue mich, mit Ihnen, mit euch einige Tage zu verbringen. Ich war ja vor einem Jahr auch in der Nähe, Lugau-Stolberg, dieser Bezirk, und auch einige hier. Freue ich mich auch, euch wiederzusehen. Und das Thema heute Abend lautet Globalisierung und Antichrist. Ja, der Spiegel, die Zeitschrift der Spiegel letzte Woche hatte die Schlagzeile Auftrag Weltfrieden. Abgebildet war das Gesicht von Barack Obama, sehr groß. Und jetzt ging durch die Presse die Schlagzeile, bei der Weltklimakonferenz soll die neue Weltordnung festgezimmert werden, die Weltregierung vorbereitet werden weiterhin. In Europa geht es jetzt auch voran. Wir werden morgen mehr hören beim Thema Europa, das neue Römische Reich, Fragezeichen. Es fehlt nur noch ein Land, das Nachbarland, direkt hier hinter der Grenze, wird aber wohl auch unterschreiben, die europäische Verfassung, die jetzt Reformvertrag heißt. Und so kann also die europäische Einigung und die Welteinheit voranschreiten. Wir leben also in einer sehr spannenden Zeit. Die zunehmende Auflösung der Nationalstaaten, das Einfließen in den Globalismus, das heißt die eine Welt, mit auch der Vereinigung der Religionen, denn das läuft auch parallel. Und ich möchte heute Abend, ich hoffe, ihr gebt mir ein bisschen Zeit, einiges dazu sagen, über die Themen, was ist die neue Weltordnung, was ist die Globalisierung, was steckt dahinter, hinter diesen Begriffen, die technischen Voraussetzungen, die politischen Voraussetzungen, die wirtschaftliche Globalisierung, und auch die Globalisierung auf religiösem Gebiet. Und wie können wir als Christen darauf eingehen und uns verhalten? In Offenbarung 13 lesen wir, und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen. Ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht vom Anfang der Welt an geschrieben stehen, in dem Lebensbuch des Lammes, das erwürget ist. Mit anderen Worten sagt uns hier Gott durch seinen Apostel Johannes, dass es einen Zustand geben wird, wo ein Weltherrscher, ein Tier aus dem Meer wird er genannt, die ganze Welt unter seiner Herrschaft vereinigt. Er wird den Namen Gottes lästern, er wird die Gläubigen verfolgen. Es wird eine schlimme Verfolgungswelle kommen, aber alle auf Erden beten es an, außer eben denen, die im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Außer denen, die wiedergeboren sind aus Wasser und Geist, die zu Jesus Christus gehören. Jesus Christus ist ja für uns gestorben am Kreuz auf Golgatha, um uns von Sünde, Tod und Teufel zu erlösen. Und jeder, der das angenommen hat im Glauben, steht im Lebensbuch des Lammes und kommt nicht in das Verdammungsgericht. Er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wer zu Jesus gehört. Aber die anderen, sie werden diesen Verführer anbeten, dem alle Macht gegeben ist. Es heißt übrigens hier über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Das heißt, es wird eine weltweite Herrschaft sein. Wahrscheinlich mit Zentrum in Europa, das neue Römische Reich. Darüber werden wir dann morgen noch mehr sagen. Der Antichrist also erhebt sich aus dem Völkermeer aufsteigend zu weltweiter Herrschaft. Und wer nicht zu Jesus gehört, wird ihn verehren und die Gläubigen werden verfolgt werden. Aber, wie wir hier so schön lesen, hat mich sehr gefreut, Gott ist treu, keiner wird uns aus seiner Hand reißen können. Und selbst wenn sie das irdische Leben nehmen, werden sie uns das ewige Leben nicht nehmen können. Das möchte ich auch als Trost und Ermutigung vorweg sagen, bevor wir uns jetzt ausführlicher mit diesem Thema Globalisierung und neue Weltordnung beschäftigen. Was ist die neue Weltordnung? Die neue Weltordnung hat eine Welt zum Ziel, in der alle Menschen in Frieden und Eintracht zusammenleben. Wunderbar klingt das alles zunächst. Es soll kein Krieg mehr sein. Die Menschheit soll zusammenwachsen zu einer großen Familie. Es soll keine Konflikte mehr geben wegen Rasse, Kaste, Geschlecht, Weltanschauung oder Religion. Friede, Einheit, Harmonie und Toleranz. Die Welt ist tatsächlich zusammengewachsen, insbesondere seit der kommunistische Staatenblock sich aufgelöst hat. Der Fall der Berliner Mauer und alles, was damit zusammenhängt, war natürlich eine wichtige Vorstufe der Welteinheit. Gorbatschows Perestroika hat zu einer Auflösung des kommunistischen Dogmatismus und Totalitarismus geführt. Nun hat das kapitalistische System die Oberhand. Unsicherheit allerdings stellen die islamischen Staaten dar mit ihren Ölmilliarden, die auch einen Welteinfluss anstreben, allein schon durch ihre wirtschaftliche Macht. So ist auch, was Globalisierung angeht, manches im Fließen, wo wir noch nicht genau wissen, wo es jetzt politisch und wirtschaftlich im Einzelnen hinläuft. Auffallend ist, dass Politiker in Ost und West von der neuen Weltordnung reden. Jetzt auch wieder Obama, aber auch schon vorher Gorbatschow im Osten und George Bush Senior und George Bush Junior im Westen. Obwohl sie sich in manchem unterscheiden, aber in diesem Punkt neue Weltordnung, Zusammenwachsen der Menschheit, sind sie sich einig. Und natürlich auch wegen der Krisen, die es ja gibt. Kriegsgefahr, Atomwaffen, Klimakatastrophe, sind natürlich alles Krisen, die das Zusammenwachsen der Menschheit beschleunigen. Und die vielleicht, ich sage es mal vorsichtig, gerade recht kommen, um diese Welteinheit voranzutreiben. Nun, wir finden also immer stärker die Stärkung internationaler Organisationen wie etwa der UNO, also die Vereinten Nationen mit Sitz in New York und Genf und anderen Ländern. Und ein Weltparlament ist im Grunde ja schon vorhanden in Gestalt der UNO-Versammlung. Es gibt auch schon den Weltgerichtshof, Weltpolizei, Weltarmee. Alles ist schon vorbereitet. Es ist nur so, dass die einzelnen Staaten doch noch eine gewisse Selbstbestimmung für sich haben, wenn sie auch immer mehr beschnitten wird, etwa durch die europäische Vereinigung in unserem Kontinent. Nationalistische Kriege scheinen das aufzuhalten, aber man sieht, dass immer öfter die UNO geradezu als Weltpolizei, Weltarmee eingreift, wo es gewisse Konflikte gibt. Weltanschauliche Hintergründe finden sich schon seit langem etwa in der USA, wo ja auf jeder 1-Dollar-Note der Begriff Novus Ordo Seculorum aufgedruckt ist, neue Weltordnung. Man findet auch ein seltsames Auge, das auf der Spitze einer Pyramide steht, das Auge Luzifers auf der Pyramide der Freimaurer gerade. Das ist auch ein offenes Geheimnis. Das ist jetzt keine Spekulation, sondern wird auch zugegeben. Und hier liegt also auch die Vorstellung der neuen Weltordnung begründet. Auch die Europahymne aus Schillers Ode an die Freude enthält ja die Sätze: Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Deine Zauber binden wieder, was die Mode, und dazu gehört auch die Religion, streng geteilt. Soll also alles zusammengeführt werden. 1776 beschrieb der Gründer des Illuminatenordens, Adam Weishaupt, die Einheit folgendermaßen, nämlich dass Fürsten und Nationen ohne Gewalttat von der Erde verschwinden würden, das Menschengeschlecht wird eine einzige Familie und die Welt wird die Wohnung von Menschen, die nur ihrer Vernunft und keiner göttlichen Offenbarung folgen. Vernunftreligion der Aufklärungsphilosophie spielte damals natürlich mit hinein. Es ist interessant im Bereich der UNO, dass der Generalsekretär dieser UNO gemäß der Agenda 21, also der Handlungsanweisung für das 21. Jahrhundert, ein sehr großes Machtpotenzial bekommen soll. So heißt es etwa in der Agenda 21, Absatz 38, 15 über den Generalsekretär: Eine entschlossene und wirksame Führung durch den Generalsekretär ist von ausschlaggebender Bedeutung, da er oder sie der zentrale Ausgangspunkt der institutionellen Regelungen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen für einen erfolgreichen Folgeprozess der Konferenz und für die Umsetzung der Agenda 21 darstellen würde. Zitat Ende. Also der UNO-Generalsekretär soll sehr große Macht bekommen, auch der Präsident und Außenminister der Europäischen Union und auch der Präsident der Vereinten Staaten hat sehr großen Einfluss. Man muss sehen, welche Gestalt sich da schließlich herausschält. Nach meiner Erkenntnis aus der Heiligen Schrift dürfte der Antichrist ein politischer Herrscher sein und das Tier aus der Erde, der falsche Prophet, eine religiöse Verführungsgestalt, die zur Zusammenführung der Religionen und zur Vorbereitung der religiösen Verehrung des Antichristen dient. Die Hure Babylon wiederum, das ist die abgefallene Kirche in allen Konfessionen, die dem Antichristen und dem falschen Propheten zuarbeitet. Nun aber, bevor ich auf diese Dinge noch eingehe, zu den technischen Voraussetzungen der Globalisierung. Wir haben über das Politische kurz etwas gesagt, technische Voraussetzungen. Das ist ganz klar, dass man heute die Welt global erreichen kann. Es gab es noch zur Zeit der Hitler-Diktatur, auch der Stalin-Diktatur noch nicht. Man hatte da Blockwarte und Gauwarte und Ähnliches. Aber heute kann man die Menschheit wirklich schon aus dem Weltraum kontrollieren. Ich möchte aber sagen, dass natürlich diese technischen Möglichkeiten ambivalent, also zwiespältig sind. Man kann sie zum Guten und zum Schlechten benutzen. Ich denke zum Beispiel an das GPS-Navigationssystem, wo man natürlich wunderbar Zeit spart und Benzin spart, wenn man weiß, wo man hingeführt wird. Aber man ist genauso kontrollierbar, wo man sich befindet. Und jeder Handy oder jedes Handy, selbst wenn es nicht eingeschaltet ist, kann geortet werden. Ja. Da muss man schon die Batterie rausmachen, wenn man nicht geortet werden können möchte. Langer Satz, ja. Aber auf jeden Fall, der Mensch ist ortbar, wenn er diese Dinge mit sich trägt und nicht ganz ausgeschaltet hat. Und wir haben natürlich heute hervorragende Möglichkeiten, auch über Internet zu kommunizieren, weltweit. Ich gebrauche auch E-Mail, weil es natürlich viel Zeit und Geld spart. Aber man muss auch wissen, das Bild des Tieres, das überall gesehen werden kann, das ist heute technisch alles möglich. Weltweite Datenübertragung, wir sind also heute wesentlich weiter als noch vor 50 Jahren, was die technischen Voraussetzungen angeht. Es wird auch viel spekuliert über das Malzeichen 666. Eindeutig ist, dass es ein Erkennungszeichen des Namens des Tieres, also des Antichristen, darstellt, der Zahlenwert seines Namens. Und man hat heute bereits neue Zahlungsarten entwickelt. Es wird immer weniger mit Bargeld bezahlt. Es kommt immer mehr der bargeldlose Zahlungsverkehr. Arbeitslosengeld wird ohnehin schon bargeldlos nur ausbezahlt. Und auch in vielen Läden wird es immer mehr elektronisch, auch durch die Chiptechnik, modernisiert. Es ist schon das Ziel mit dem RFID-Chip, dass man die Dinge kennzeichnet, dass überall so ein kleiner reiskorngroßer Chip drin ist und man sogar so durch die Kasse läuft, dass gar keine Kassiererin mehr da sein muss, dass es alles durch Strahlung, ich bin jetzt kein Techniker, ja, aber durch diese Strahlungs- und Sendeenergie festgestellt wird, was man gekauft hat, was es kostet, alles vollautomatisch. Und man kann also alles dadurch auch im Rückwärtsgang dann kontrollieren, wer was, wie viel und wo gekauft hat, wo er sich befunden hat, was er oder sie getan hat und so weiter. Also wir wollen die Vorteile nicht gering achten. Es ist eine Erleichterung des Lebens, aber die Kontrollierbarkeit hat zugenommen. In Brüssel steht übrigens ein großer Computer, in dem sämtliche Wirtschaftsdaten des europäischen Raums gespeichert sind. Brüssel, wo sich auch die zukünftige Zentralregierung Europas befindet. Nun, soweit einiges dazu. Was den Personalausweis angeht, haben wir heute ja schon die Möglichkeiten mit biometrischen Daten, Gesichtserkennung, Fingerabdruck, physiognomische Erkennung ist das also auch, genetische Erkennung vom Erbgut her und so weiter. Also die Menschheit hat große Fortschritte gemacht, aber was nun die Freiheit angeht, die Bewegungsfreiheit auch und Meinungs- und vielleicht auch Glaubensfreiheit, da ist es eher ein Rückschritt. Das werden wir diese Tage noch hören. Noch etwas, bevor ich auf den entscheidenden Punkt religiöse Globalisierung zu sprechen komme. Noch vorher etwas zur wirtschaftlichen Globalisierung. Bringt uns ja auch auf den Nägeln angesichts der wachsenden Arbeitslosigkeit und des Zusammenballens der Reichtümer in immer weniger Händen. Und genau das ist übrigens in der Heiligen Schrift vorausgesagt. Und zwar am Ende der Tage, was wir heute erleben. In Jakobus 5 lesen wir Folgendes, Verse 3 bis 6. Ihr habt euch Schätze gesammelt am Ende der Tage. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit, und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Das ist ein Gerichtswort hier, was Gott über seinen Boten Jakobus uns sagen lässt, gegen diejenigen, die immer mehr Reichtümer anhäufen auf Kosten der Armen, denen der Lohn, der gerechte Lohn für ihre Arbeit vorenthalten wird. Ja, das war auch ein berechtigter Aspekt im Marxismus. Man wollte hier ja den Ausgleich schaffen sozusagen, aber es hat eben nicht funktioniert, weil man ein falsches Menschenbild hatte vom angeblich guten Menschen, der nicht egoistisch ist. Und so funktioniert es eben nicht. Es hat in der Urgemeinde funktioniert, wo das Herz verändert wurde durch den Geist Gottes, dieser Güterkommunismus, wie man so sagt, aber wo nicht wiedergeborene Menschen, die also nicht den Geist Gottes in sich tragen, das versuchen, wird immer wieder das alte Adamwesen durchbrechen. Aber heute erleben wir auch diese Ungerechtigkeit, dass alles in immer weniger Händen konzentriert wird. Das Geldwesen, das Bankenwesen, Finanzwesen, auch Verlagswesen, sogar im christlichen Bereich zum Teil. Und das sind also auch endzeitliche Entwicklungen. Jedes Globalisieren auch auf diesem Gebiet oder jedes Monopolisieren, in wenigen Händen alles zusammenlegen, birgt immer Gefahren, auch für die Meinungsfreiheit. Man weiß heute, dass etwa in den USA die Superreichen, die gerade 1% der Bevölkerung ausmachen, mehr besitzen als die restlichen 99% zusammen. Und aus diesem Kreis kommen die meisten auch einflussreichen Weltveränderer, die in den Hintergründen auf die Politiker einwirken. Es werden im Zuge der Globalisierung immer mehr Betriebe zusammengelegt. Oder richtiger gesagt, die Finanzschwächeren werden von den Finanzstärkeren aufgekauft. Auf internationaler Ebene werden im Zug der Globalisierung Industriezweige und ganze Volkswirtschaften, man kann vielleicht sogar fast sagen ganze Länder, aufgekauft, zum Beispiel innerhalb der Europäischen Union. Wir waren jetzt in Lettland zu einer Vortragsreise und da habe ich gesagt, oh, da muss ja noch Geld da sein, da werden Autobahnen ja gebaut, mitten durch Riga. Dann sagten sie, ja, das zahlt die EU. Lettland ist schon dreimal an die EU verschuldet. Dreimal schon hat es sich verkaufen müssen an die Europäische Union. Ja, deshalb, viele Länder gehen sogar freiwillig hinein, um hier getragen zu werden durch die anderen Länder. Und was soll man dazu sagen? Es ist traurig, aber auch hier durch Unrecht, durch Zusammenhäufung der Reichtümer in wenigen Händen, dieses soziale Ungleichgewicht entstanden. Eine neue Weltfinanzordnung wird gefordert, und zwar in ein zum Teil zumindest künstlich angeheiztes Wirtschaftschaos. Es war auch auffallend, nachdem die Iren damals vor einem Jahr zuerst gegen den Beitritt zur EU gestimmt hatten oder den Lissabonner Vertrag, da kam plötzlich die Wirtschaftskrise, gerade vielleicht passend, und jetzt hat man gesagt, wenn ihr mit Ja stimmt, dann bekommt ihr Jobs, dann bekommt ihr Arbeit, und dann ist die Meinung umgeschlagen. So schnell kann das gehen. Wir sehen auch, wie labil hier die öffentliche Meinung ist und wie leicht sie sich beeinflussen lässt. Nun, ich will natürlich keineswegs etwas dagegen sagen, dass man sich durch das Werk seiner Hände einen gewissen Besitz erarbeitet, aber problematisch ist es immer, ob es jetzt im großen oder kleinen Maßstab ist, wenn das Anhäufen von Besitz auf Kosten der anderen geht. Die Bibel sagt ganz klar in Amos 8, und zwar Gott spricht hier selber wiederum, hört dies, die ihr die Armen unterdrückt und die Elenden im Lande zugrunde richtet und sprecht, wann will denn der Neumond ein Ende haben, dass wir Getreide verkaufen und der Sabbat, dass wir Korn feilhalten können und das Maß verringern und den Preis steigern und die Waage fälschen, damit wir die Armen um Geld und die Geringen um ein paar Schuhe in unsere Gewalt bringen und Spreu für Korn verkaufen? Der Herr hat bei sich dem Ruhm Jakobs geschworen, niemals werde ich diese ihre Taten vergessen. Gott lässt zwar Unrecht eine Zeit lang zu, aber er wird zu seiner Zeit dieses Unrecht strafen. Und jede Weltwirtschaftskrise hat immer zu Diktaturen geführt, zum Ruf nach dem starken Mann. Wird das diesmal womöglich schon der Antichrist sein? Wir fragen es, wir wissen nicht, wann und wer und wie es genau kommen wird, aber wir sollen auch da wachsam sein. Aber wir wissen, wenn das geschieht, dann erhebt eure Häupter, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Wenn das Böse ausreift, dann ist der Tag nahe, wo der Herr Jesus sein Reich aufrichten wird. Ich habe gehört, Gavi Diafin war da und hat auch über das tausendjährige Reich gesprochen und auch über das ewige Reich Gottes. Darauf hoffen wir, darauf freuen wir uns. Und wir wissen, dass der Teufel Rückzugsgefechte führt, dass er weiß, dass er verloren hat und wenig Zeit hat, lesen wir in Offenbarung 12. Und deshalb bietet er alle Register auf, um noch viele zu verführen in unserer Zeit. Aber lassen wir uns dadurch nicht verführen, sondern freuen wir uns auf Jesus. Wenn wir in sein Lebensbuch geschrieben sind, wird uns alles das nichts anhaben können. Sie können vielleicht unser Leben nehmen, aber nicht unser ewiges Leben. Jetzt komme ich zum ernstesten Abschnitt, den ich ein bisschen ausführlicher behandeln muss. Die Globalisierung auf religiösem Gebiet. Alles andere wäre nicht so ernst und schwerwiegend für uns als Christen wie diese Frage, religiöses Gebiet der neuen Weltordnung. Der Tübinger Theologe Hans Küng hat in seinem Projekt Weltethos die Ökumene der Religionen kurz auf folgende Formel gebracht. Er schreibt: Kein Friede unter den Völkern dieser Welt ohne einen Frieden unter den Weltreligionen. Kein Weltfriede ohne Religionsfriede. Hört sich doch gut und vernünftig an, oder? Und viele nehmen das auch so ernst. Auch unser Bundespräsident Köhler gehört auch zu dieser Vereinigung Projekt Weltethos, nur nebenbei bemerkt. Also es hört sich alles vernünftig an und politisch gesehen mag es auch stimmen, rein politisch gesehen. Wenn natürlich die Religionen einander die Köpfe einschlagen, kann kein Friede werden. Wir sind auch dagegen. Und wir wissen ja, dass unser Herr Jesus gesagt hat, liebet eure Feinde. Aber ist das in den Religionen dieser Welt auch so, in allen oder überhaupt? Man muss nur mal den Koran lesen oder auch buddhistische Schriften, auch hinduistische, was da gesagt wird über diese sogenannte Toleranz, die heute überall gefordert wird. Nun, der Fehler ist bei Hans Küng und denen, die ihm nachfolgen, dass man die Dinge nur innerweltlich, politisch sieht, aber nicht geistlich vom Blickfeld Gottes her. Denn bei Gott sieht es anders aus. Da gilt das erste Gebot und das lautet: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft aus Ägyptenland geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und was steht in Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6? Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Nun kommt Hans Küng und sagt: Kein Weltfriede ohne Religionsfriede. Und das ist nicht nur so, dass die Religionen friedlich nebeneinander herleben, sondern es geht heute ja schon weit darüber hinaus. Sie sollen Dialog miteinander führen, das mag ja noch gehen, aber sie sollen aufhören zu missionieren. Sie sollen nicht mehr sagen, das ist der einzige Weg. Das sollen sie nicht mehr sagen. Das gilt als intolerant und friedensgefährdend. Nun, dürfen wir das wirklich so übernehmen? Ich denke nicht, denn es steht ein klarer Auftrag in der Heiligen Schrift. Wenn der Herr Jesus sagt in Matthäus 28, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, lehret sie, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, ihr kennt das, ich zitiere es jetzt frei. Also, wir haben einen Missionsauftrag und wir würden dem Herrn ungehorsam, wenn wir das nicht mehr tun. Natürlich nicht mit Gewalt, aber durch das Wort Gottes. Nun wurde das immer mehr relativiert. Und das fing schon an im Zweiten Vatikanischen Konzil der römisch-katholischen Kirche in den 60er Jahren. Da hat man auf Italienisch das Programm des Aggiornamento entwickelt. Das heißt, Anpassung an den Tag oder an die Zeit, an den Zeitgeist, kann man auch sagen. Man hat in den Erklärungen lateinisch Lumen Gentium und Nostra Aetate geschrieben, dass sich auch in den nichtchristlichen Religionen Elemente der Wahrheit finden, ja, dass sie auch Gotteserkenntnis haben und so weiter und so fort. Ist das wirklich so? Natürlich sagt die Heilige Schrift, dass Gott sich auch in der Schöpfung offenbart, dass denn auch den Ungläubigen ihr Gewissen zeugt von Gott. Aber sie haben, die Religionen dieser Welt haben keine heilbringende Erkenntnis. Da liegt eine Decke auf ihnen. Und sie sind nämlich durch dämonische Einflüsterungen, durch Satan verfinstert. Wir lesen im Neuen Testament, was die Heiden verehren, das ist nicht Gott, sondern das sind Dämonen. Im 1. und 2. Korintherbrief. Man soll nicht am gleichen Joch mit ihnen ziehen, mit Christus und Belial. Also wir können nicht so tun, als sei das alles das Gleiche und überall der gleiche Gott. Ein Beispiel nur, es wird immer wieder behauptet, der Gott des Koran sei der gleiche Gott wie der Gott der Bibel. Stimmt das oder stimmt das nicht? Was meint ihr denn? Lässt sich einfach beantworten. In der Bibel steht nämlich in 1. Johannes 2, Vers 22, das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und im Koran und im Islam heißt es, verflucht sei, wer sagt, dass Allah, Gott, einen Sohn habe, der islamische Gott. Ein totaler Gegensatz. Und in der Bibel heißt es sogar, das ist der Antichrist, das ist zumindest antichristlich, wo das getan wird. Das ist übrigens auch bei liberalen Theologen wird auch die Gottessohnschaft Jesu geleugnet oder bei den Zeugen Jehovas oder eben im Islam. Viele leugnen die Gottessohnschaft Jesu Christi leider. Aber das ist antichristlich, das ist gegen Christus gerichtet. Die können immer sagen, Jesus ist ein Prophet, so im Koran, ein großer Prophet, aber nicht der Sohn Gottes. Zeugen Jehovas sagen, er ist ein Erzengel Michael, aber eben nicht der einzigartige, einzig geborene Sohn Gottes, sondern nur ein Engel. Das nur mal ganz kurz als Exkurs. Aber ihr seht, wie man die Geister prüfen muss, ob sie von Gott sind. Man hat also im Zweiten Vatikanischen Konzil das aufgeweicht. Man führt heute Dialoge und am augenfälligsten, das muss ich ja erwähnen, war natürlich das Friedensgebet von Assisi im Oktober 1986. Ich weiß nicht, wer es damals im Fernsehen gesehen hat. Papst Johannes Paul II. In der Mitte. Auf seiner einen Seite die Vertreter christlicher Kirchen und Freikirchen, Anglikaner, Lutheraner, Reformierte, Methodisten, Baptisten und so weiter. Auf der anderen Seite der Dalai Lama, das ist eine Erlösergottheit sozusagen des Buddhismus-Lamaismus, ein Avalokiteshvara, nennt er sich, ein aufgestiegener Meister. Und dann kamen Shintoisten, Medizinmänner, Ahnengeisterverehrer, auch Juden, und auch Moslems, also bunt gemischt. Das Einzige, was von der Bibel her möglich gewesen wäre, wäre mit Juden zu beten, zum gleichen Gott, wenn sie auch den Sohn noch nicht erkannt haben, Jesus als den Messias. Aber alles andere ist eindeutig eine Übertretung des ersten Gebots gewesen. Und das war die Jahreslosung 1986, das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Für mich damals eine deutliche Bestätigung, dass das nicht richtig ist, was da geschieht. Auch wenn es große Theologen unterstützt haben und bis heute auf Kirchentagen und so weiter fortsetzen, diese Linie der Religionsvermischung. Und das ist genau die Globalisierung auf religiösem Gebiet, diese Religionsvermischung, auf der aber kein Segen liegt, sondern Gottes Gericht und Gottes Fluch. Wir dürfen nicht Christus und Belial vermischen, so heißt es im Neuen Testament. Nun zitiere ich etwas aus einem sehr interessanten Buch von Dave Hunt, die meisten kennen ihn vielleicht, ein bekannter Autor aus USA. Das Buch heißt Globaler Friede und Aufstieg des Antichristen. Er schreibt darin, es gibt keine andere Kirche, die auch nur annähernd einen solchen Einfluss auf weltliche Machthaber ausgeübt hat, wie die römisch-katholische Kirche. Der Papst empfängt und segnet einen nicht enden wollenden Strom von Würdenträgern, die bei ihm um Audienz bitten. Darunter sind selbst Terroristen wie Yasser Arafat von der PLO. Vor allem dem Papst ist es zu verdanken, dass die weltumspannende ökumenische Bewegung sich derzeit explosionsartig ausweitet. So wie Gorbatschow die politische Welt verändert hat, so hat der Papst der religiösen Welt ein neues Gesicht gegeben. Zitat Ende. Und dann nennt er als Beispiel vor allem dieses sogenannte Friedensgebetstreffen in Assisi. Damals sagt Johannes Paul II., dass der Weltfriede höher stehe als die religiösen Unterschiede. Aber das ist genau der Trugschluss, wenn man es geistlich sieht. Ich will es nochmal erklären. Im geistlichen Sinne steht das erste Gebot am höchsten. Keine anderen Götter neben Gott haben. In der ganzen biblischen Heilsgeschichte sehen wir, wo dieses Gebot übertreten wurde. War nämlich auch kein Friede die Folge. Da hat Gott immer sein Gericht geschickt, wo das erste Gebot, allein den wahren Gott, Yahweh, zu verehren, übertreten wurde, hat Gott sein Gericht schicken müssen, denn er hat sein Wort gehalten. Und auch deshalb erleben wir auch heute keinen Frieden. Es wird nur das Scheinfriedensreich des Antichristen kommen. Und wie lange wird das dauern? Und es ist interessant, dass es in drei verschiedenen Zeitmaßen in der Johannes-Offenbarung uns genannt wird. 42 Monate, 1260 Tage oder 3,5 Jahre. Insgesamt die Trübsalzeit 7 Jahre nach Daniel 9,27. Aber dann diese richtige, ohne Maske offenbarte antichristliche Herrschaft 3,5 Jahre. Länger nicht. Etwa so lang, wie unser Herr Jesus gewirkt hat. Der Antichrist ist ja der Affe Gottes, so wie der Teufel überhaupt auch. Und es wird also auch ein begrenztes Reich sein. Der Herr Jesus wird kommen und ja, diesem Spuk dann ein Ende machen. Aber noch stehen wir in der Vorbereitungsphase für die antichristliche Zeit. Es wurde schon gesagt, die Endzeit der Endzeit sozusagen, oder das Ende der Endzeit, vor allem seit der Staatsgründung Israels 1948, kann keiner bestreiten, wie sich hier das prophetische Wort erfüllt hat. Es gibt manche, die das nicht sehen können oder wollen, aber ganz klar, die ganzen Propheten im Alten Testament haben darauf hingewiesen, dass Israel wieder sich sammeln wird. Hesekiel, die Totengebeine werden zusammenrücken, es wird der Atem Gottes in sie hineingehaucht, es wird Erweckung kommen, wenn sie auf den sehen, den sie durchbohrt haben. Sacharja 12 bis 14 auch nachzulesen. Also großartige Verheißungen, und wir sehen, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Keine Schrift der Weltliteratur hat so genaue Zukunftsvoraussagen wie die Bibel. Über 6000 Verse mit Zukunftsprophetie. Über die Hälfte hat sie schon erfüllt und keine einzige falsche Erfüllung. Es gibt es in keinem Koran, in keiner Bhagavad Gita, in keinem Buch Mormon und nirgends. Es gibt es nur in der Bibel, Alten und Neuen Testaments. Dave Hunt berichtet in seinem Buch Globaler Friede und Aufstieg des Antichristen von einem weithin geheim gehaltenen Weltforum der Geistlichen und Parlamentarier zur Rettung der Menschheit. Dieses war bereits im Oktober 1985 gegründet worden. Und in diesem haben sich geistliche Führungspersönlichkeiten der 5 größten Weltreligionen und Politiker aus allen 5 Kontinenten zusammengefunden, um in einer wiederum vordergründig guten Zielsetzung einen Gedankenaustausch zur ökologischen Rettung und zum Weltfrieden zu führen. Und die aus diesem Weltforum hervorgegangene Arbeitsgemeinschaft fasste folgenden Beschluss, der sich dann übrigens auch bis hin zum Mauerfall in Berlin auswirken sollte. Es heißt, bereits im Jahr 1985, wir haben uns mit dem Wesen der Beziehung zwischen politischem und religiösem Leben beschäftigt und sind miteinander übereingekommen, dass beide Parteien, die politischen und religiösen Führer, die Zusammenarbeit brauchen und erstreben. Und wir werden auf regionaler, nationaler und lokaler Ebene jede erdenkliche Zusammenarbeit der Geistlichkeit mit den Parlamentariern fördern. Wir stehen am Anfang einer neuen Epoche des Weltbürgertums. Dieses neue Bewusstsein überspringt alle Rassenschranken, alle Grenzen zwischen Religionen, Ideologien und Nationalitäten. Wir sind Träger der Vision einer neuen Weltgemeinschaft, mit der die lange und tragische Geschichte menschlicher Gewalt durch ein Zeitalter gegenseitig zugesicherten Wohlergehens und Friedens abgelöst wird. Zitat Ende. Alles schöne Begriffe. Weltfriede, Weltbürgertum, neue Weltgemeinschaft. Aber ihr wisst ja aus der Geschichte, je mehr Einheit, umso weniger Freiheit. Wo gibt es noch Staaten, wo man hinflüchten kann, wenn diese Weltgemeinschaft eine entsprechende Spitze oben bekommt? Nun, seit seiner Entstehung hat sich dieses Weltforum von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, wie auch die Bilderberger und andere, immer wieder getroffen, um die Globalisierung auf politischer, wirtschaftlicher und auch religiöser Ebene voranzutreiben. Zum Beispiel fand im April 1988 ein Treffen in Oxford, England statt, an dem Geistliche und Parlamentarier aus 52 Ländern teilnahmen. Und man höre, Senatoren aus Amerika, führende Wissenschaftler, Mitglieder des obersten Sowjet aus Russland 1988 und der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften, der UNO-Generalsekretär, der Erzbischof von Canterbury, Mutter Teresa, die auch bei Assisi begeistert mitwirkte, der Dalai Lama, Mitglieder des Kabinetts, Kardinäle, Yogis, Bischöfe, Rabbis, Imame und Mönche. Und man hat dann 1988, eineinhalb Jahre vor dem Mauerfall, folgende Erklärung verfasst, diese Spitzen aus Ost und West. Zitat, unsere gemeinsame Sorge um das Überleben der Welt hat uns zusammengebracht. Und wir sind durch unsere Begegnung zu der klaren Erkenntnis gelangt, wie grundlegend das Einssein der Menschheit ist. Und die Erkenntnis, dass jeder einzelne Mensch sowohl eine geistliche als auch eine politische Dimension hat. Jeder von uns ist durch die Erfahrungen und Erlebnisse in Oxford verändert worden. Und wir sind Verpflichtungen eingegangen, die unwiderruflich sind. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und Dave Hunt folgert zu Recht, solch eine ökumenische Partnerschaft der religiösen und politischen Führungselite ist eine wichtige Voraussetzung für das Auftreten des Antichristen. Denn, so sage ich jetzt, er herrscht ja über die ganze Welt. Alle werden ihn anbeten, außer denen, die im Buch des Lebens des Lammes Christus geschrieben stehen. Nun komme ich zum vorletzten Teil. Was sagt denn die Bibel zu dieser Globalisierung überhaupt? Gibt es da Hinweise in der Heiligen Schrift? Neue Weltordnung und Globalisierung aus biblischer Sicht. Nun, ich habe ja schon manches erwähnt, so zwischen den Zeilen. Ich wollte euch ja nicht so lange zappeln lassen wegen meiner Antwort auf diese Dinge, sondern einiges habe ich schon gesagt. Und so habe ich auch schon erwähnt, dass die Bibel auch von einem zukünftigen Reich spricht, in dem Friede und Gerechtigkeit herrschen werden. Es ist natürlich das himmlische Jerusalem, aber vorher schon bin ich überzeugt, weil das auch so dasteht in der Bibel, Offenbarung 20, das tausendjährige Reich, das Christus auf Erden errichten wird. Und danach, in dieser Zeit ist Satan gebunden und danach wird nochmal Satan losgelassen zur letzten Schlacht von Gog und Magog. Lässt sich alles am Ende der Offenbarung nachlesen. Aber schon immer wollte der Mensch das vorwegnehmen. Die großen Diktatoren, das tausendjährige Reich eines Adolf Hitler, es hat gerade mal 12 Jahre gedauert und so ist es auch mit den anderen Reichen gegangen. Es ist interessant auch, dass die DDR 40 Jahre bestanden hat, so lange wie die Wüstenwanderung in Israel. Aber ich will das jetzt nicht einfach vergleichen, aber es gibt hier manche Zahlengeheimnisse auch im Wort Gottes, sei hier nur angedeutet. Und das tausendjährige Reich, 12 Jahre, von Hitler meine ich jetzt, ja. Aber das tausendjährige Reich unseres Herrn Jesus Christus, 10 mal 10 mal 10, habe ich jetzt richtig gerechnet, also eine vollkommene Zahl, so wie auch die 10 Gebote, die 10 dreimal potenziert. Und der Antichrist wird den Menschen versprechen, er baut das Reich aus ohne Christus als den einzigen Weg, in dem alle Religionen zusammenkommen, in dem die Menschheit ihre ganze Macht zusammenballt, in dem die Weltwährung, die Welteinheitssprache, die Welteinheitswirtschaft, alles vereinheitlicht auftritt. Das ist die gewaltige Kraftanstrengung des dreifach gesteigerten Menschen mit der 666. Denn 6 ist die Zahl des Menschen, die 7 minus die 1. Die 7 ist ja die Zahl Gottes, die Dreieinigkeit, die 3 plus die 4 der 4 Himmelsrichtungen, Gott als der absolute Herrscher der Welt. 3, Dreieinigkeit plus 4, die ganze Welt, die 7 Gottes und die 6 ist eben die Zahl des Menschen, dreifach gesteigert dann im Antichristen. Aber auch der Zahlenwert 666. Ich kann manches jetzt hier nur andeuten aus Zeitgründen. Ihr könnt mich gerne aber noch fragen. Bin ja noch bis Montag bei euch. Montag früh. Aber der Mensch will es in selbstüberheblicher Anmaßung vorwegnehmen, das Friedensreich Jesu Christi. Und wird dann dem Antichristen in die Hände arbeiten. Denn Gott, der Herr, spricht in Offenbarung 21, Vers 5, siehe, ich mache alles neu und nicht der Mensch. Wir können natürlich relative Friedensverträge schließen. Das ist ja nicht damit ausgeschlossen. Aber der Mensch soll keinen neuen Turmbau zu Babel bauen, wie es in 1. Mose 11 war. Dass er selber sagt, ich bin jetzt mein eigener Gott, mein eigener Messias. Das ist die Ursünde des Menschen. Also damit ich nicht falsch verstanden werde, ich bin durchaus für Frieden, auch für Umweltschutz und all diese Dinge. Aber nie in dieser Anmaßung, dass wir ein Weltfriedensreich errichten, in dem es nie mehr Krieg gibt und wo die ganzen Leute immer glücklich sind, so wie es Gott allein tun kann. Das wäre eine Utopie, eine Schwärmerei und viele Menschen fallen eben drauf herein, weil sie sich natürlich danach sehnen. Wir müssen aber realistisch bleiben, denn für die Endzeit sind eben ganz andere Dinge vorausgesagt. Wenn man mal Matthäus 24 liest, werde ich am Samstag mit Gottes Hilfe auslegen. Oder eben auch die ganze Offenbarung, die Siegelgerichte, die Posaunengerichte, die Zornschalengerichte. Ja, das ist für die Endzeit gesagt. Es ist schrecklich, aber es hängt mit dem Ausreifen des Bösen zusammen. Gerade weil die Menschheit immer atheistischer wird, sich immer mehr von Gott lossagt. Deshalb ist Gott gezwungen, seine Gerichte zu schicken. Und es wird sich alles so entwickeln, wie es in Gottes Wort vorausgesagt ist. Also ich möchte nochmal sagen, menschlich-politische Friedensbemühungen sind wichtig, sind erlaubt und richtig, aber nicht in einer übersteigerten Anmaßung, hier schon das Weltfriedensreich Jesu Christi vorwegzunehmen. Da sollten wir nüchtern bleiben. Für die Politiker beten, aber sie auch warnen vor Utopien, die dem Antichristen in die Wege arbeiten. Denn er wird es schaffen, ein Scheinfriedensreich, aber nur für eine begrenzte Zeit, 42 Monate zu errichten. Und weil das in dreifachem Zeitmaß genannt ist, denke ich, ist es eine wörtlich zu nehmende Zahl, dieser Zeitraum, diese 3,5 Jahre. Die Macht der Sünde wird geleugnet. Selbst der Apostel Paulus sagte, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und um wie viel mehr der Mensch, der völlig ohne Gott lebt. Er kann nicht wirklich friedlich handeln auf Dauer. Der Humanismus wird deshalb auch früher oder später scheitern, wie alle Ideologien, die sich davon ableiten. Auch der Marxismus, genau wie der Faschismus und Ähnliches. Hier bei dieser neuen Weltordnung auf religiösem Gebiet erstrebt man Einheit auf Kosten der Wahrheit. Jesus nicht mehr als der einzige Weg. Übertretung des ersten Gebotes. Und das ist der Grund, warum ich auch kritisch darüber informiere, so wie jetzt bei diesem Vortrag, und sage, lasst euch nicht in diese Utopie, in diese Schwärmerei hineinziehen. Lebt biblisch nüchtern, folgt dem Herrn Jesus nach, gehorcht seinen Geboten, 10 Gebote, Bergpredigt, danach leben, Frieden ausstrahlen in unserer Umgebung, aber nicht solchen Weltführern oder Weltverführern anhängen, die sagen, wir bringen euch jetzt ja, die Beglückung, die keiner mehr wegnehmen wird. Und vor allem nicht auf Kosten der Wahrheit, die in Jesus Christus allein geoffenbart ist. Es heißt nämlich im Wort Gottes in 1. Thessalonicher 5, Vers 3, über die Zeit des Antichristen, unmittelbar vor Jesu Wiederkunft, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, was wird dann geschehen? Dann wird das Verderben schnell über sie kommen, gleich wie der Schmerz über eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. An einer anderen Stelle heißt es, sie werden sagen, Friede und Sicherheit. aus eigener Kraft, durch Vermischung der Religionen, genau der falsche Weg. Friede allein, wenn Menschen Buße tun, zu Gott umkehren, wenn eine Erweckungsbewegung durch das Land geht, die dann ausstrahlt in die Familien, in die Gemeinden, in die Orte, auch zu den Regierungen hinauf, dann kann ein relativer Friede auch auf dieser Erde schon sein, kein absoluter, den wird erst der Herr schaffen. Aber das ist unser Weg als Christen, hier Licht und Salz im guten Sinne zu sein. Ich fasse zusammen, die neue Weltordnung oder Globalisierung erstrebt Frieden durch Welteinheit. Politisch durch das Zusammenrücken der Machtblöcke und Weltanschauungen im Europäischen Haus und auch weltweit durch internationale Ordnungen, Institutionen und Kontrollmechanismen. Sie erstrebt Welteinheit wirtschaftlich durch ein neues Weltwirtschaftssystem und immer mehr vereinheitlichte Zahlungsarten. Wir haben in Amerika schon den Cent, auch in Europa schon den Cent. Die Oberwährung wird sich noch zeigen, ob das dann Dollar, Euro oder sonst was ist. Aber auch das wird sich immer mehr vereinigen. Und auch religiös die Einheit durch Dialog und Zusammenarbeit mit Angehörigen aller Religionen. Dieses Erstreben der Welteinheit auf diesem Wege hat jedoch mehrere Verluste zur Folge. Erstens den Verlust der Freiheit der einzelnen Völker, die ihre Selbstbestimmung abgeben müssen an immer höhere politische Ebenen. Auch wenn man noch so oft von Subsidiarität redet, also das ist das Prinzip, dass wenn die untere Ebene in der Politik was tun kann, es nicht an die höhere Ebene übertragen werden muss. Aber in der Praxis ist es doch zentralisiert. Ich werde es morgen am Beispiel Europäische Union ausführen, auch aus den Gesetzen einiges zitieren, dieser Bonner Reformvertrag, den kaum einer kennt, der aber unsere neue Verfassung sein wird, auch für Deutschland letztendlich, was da wirklich drinsteht und wie die Freiheit immer weiter abgegeben wird an immer höhere Ebenen, bis hin dann nach Brüssel oder New York oder wo auch immer dann. Wenn ich übrigens zu langsam rede, müsst ihr sagen. Oder zu schnell auch. Ich hoffe. Also der Verlust der Freiheit der einzelnen Völker, mehr und weniger früher und später entwickelt sich das immer mehr dahin. Das zweite ist der Verlust der Freiheit des einzelnen Menschen, der nämlich im Fall einer nicht mit dem System übereinstimmenden Einstellung bei einem Zusammenrücken der Welt immer weniger Ausweichmöglichkeiten und Fluchtmöglichkeiten in neutrale Staaten findet, weil es keine neutralen Staaten mehr gibt am Schluss, wenn das wirklich sich so zusammenschließt. Und das dritte ist der Verlust der Wahrheit des christlichen Glaubens. Diese Wahrheit soll in einen universalen ethischen Konsens eingebunden werden, wie es einmal so schön hieß, in einem Papier zum sogenannten konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Ich weiß nicht, wer davon schon mal gehört hat. Es ist geradezu die neue Ideologie geworden, auch in kirchlichen Kreisen zum Teil, auch auf Kirchentagen, dass man sagt, die obersten Ziele lauten Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Sicherlich, das sind hohe Ziele, aber es sind alles innerweltliche Ziele. Und das Problem ist, dass man das Innerweltliche heute über das Geistliche gestuft hat, so wie in Assisi. Der Weltfriede steht höher als die religiösen Differenzen, so hat Johannes Paul II. Wörtlich gesagt. Fehlschluss, das ist genau der Fehlschluss. Wenn Gott seinen Frieden nicht schickt, wird auch jede Bemühung mit den Religionen zusammen keinen Weltfrieden bringen. Das ist genau der falsche Weg. Wenn wir das mal verstehen würden, ja, 1. Korinther 2, es muss geistlich erkannt werden, es wird kein Friede sein, wenn Gott sein Gericht schicken muss wegen der Übertretung des ersten Gebots. Ich kann es nur wiederholen. Ich hoffe, dass das klar wurde. Weil diesen Denkschluss sind sogar viele Theologen verfallen und Kirchenführer, die dann sagen, irdischer Friede über allem. Und die Religionen müssen alle zusammen jetzt daran wirken und zusammen beten sogar. Ja, man kann freundlich zugehen auf Menschen anderer Religionen, sie in Liebe einladen, auch zum Essen, zum Gespräch, aber man kann doch nicht zusammen mit ihnen beten. Ja, das ist ein anderer Gott. Das ist der entscheidende Unterschied. Ein solches Friedensgebet mit heidnischen Religionsvertretern ist Gott ein Gräuel. Das macht die Schrift deutlich. Ist Sünde letztendlich. Dem Welteinheitssystem werden dieselben Wirkungen zugeschrieben, die in der Bibel für das messianische Friedensreich Jesu Christi verheißen sind. Die neue Weltordnung soll Schritt für Schritt dorthin führen. Dabei wird jedoch auch dreierlei übersehen, das möchte ich auch zusammenfassend nochmal in Erinnerung rufen. Erstens, dass eben diese vergehende Welt, diese Schöpfung, die wunderbar geschaffen war, aber dass eben diese Schöpfung nicht evolutionär in den neuen Himmel und die neue Erde mündet, sondern dass es zu einem Abbruch dieser alten Schöpfung kommt. Lässt sich in der Heiligen Schrift nachlesen, in der Offenbarung, im 2. Petrusbrief und anderen Stellen. Die Elemente werden vor Hitze zerschmelzen, sagt die Heilige Schrift. Keine Wasserflut mehr, aber eine Feuerflut wird kommen, gemäß 2. Petrus Kapitel 3. Die Welt muss vergehen wegen der Sünde und Unbußfertigkeit der Menschheit. Und Gott wird allein mit der Schar derer, die ihm die Treue gehalten haben, die Jesus die Treue gehalten haben, allein mit der Schar derer seine neue Welt schaffen. Nicht mit den anderen. Die Bibel sagt ganz klar, ich zitiere das jetzt nur aus dem Gedächtnis, deren Platz wird sein im Pfuhl von Feuer und Schwefel. Biblische Lehre, biblische Wahrheit Gottes. Das ist nicht etwas, was ich jetzt hier einfach behaupte, sondern jeder, der die Bibel kennt, weiß, dass es einen doppelten Ausgang gibt. Entweder ewige himmlische Herrlichkeit oder ewiges Gequältsein in der höllischen Verdammnis. Wofür entscheiden wir uns? Das ist wirklich eine existenzielle Frage, auch bei diesem politischen Thema heute Abend. Entscheidender ist, wo werden wir die Ewigkeit zubringen? Bei Jesus in seinem herrlichen Reich oder in der Verdammnis bei Satan? Das ist die Frage. Also es ist wichtig, möchte ich abschließend sagen, dass wir uns auch mit diesen politischen Fragen beschäftigen, auch als Christen, denn es hängt auch unsere Glaubensfreiheit damit zusammen, unsere Predigtfreiheit. Dazu werde ich morgen einiges sagen. Wie lange kann man in Deutschland und Europa noch die ganze Bibel verkündigen? Wie lange darf man Sünde noch Sünde nennen? Wird uns das verboten durch den Lissabonner Reformvertrag, durch die Antidiskriminierungsgesetze, wie sie auch heißen? Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wer schon davon gehört hat, aber das sind sehr ernste Entwicklungen. Wir sollten mutig weiterhin Sünde, Sünde nennen und Erlösung verkündigen für den Sünder, der Buße tut. Das heißt, der umkehrt von seinem alten Weg. Buße heißt umkehren vom Weg der Sünde und des Verderbens, des Bösen, weg und hin zum Weg mit dem Herrn Jesus. Dass wir ihn lieben, ihm gehorchen, ihm dienen in Zeit und Ewigkeit. Bibeltreue Christen, das möchte ich auch noch bemerken, passen nicht in den Sog der Globalisierung. Sie werden als Störenfriede gebrandmarkt oder auch ein Schimpfwort neuerdings, Fundamentalisten, weil man auf dem Fundament Jesus Christus steht, weil man die Bibel als Gottes Wort noch ernst nimmt. Aber wir dürfen uns dadurch nicht einschüchtern lassen, sondern sollen uns freuen, dass wir ein festes Fundament haben. Was ist denn die Alternative dazu? Menschen, die keinen Halt haben, die nicht wissen, wo sie herkommen und wo sie hingehen. Ist das besser, als zu wissen, dass ich von Gott komme, ihm hier diene und einmal mich ewig an ihm freuen darf, in seiner Gemeinschaft sein darf? Ich bin dankbar, dass ich meinem 18. Lebensjahr am Ende meiner Schulzeit zum Herrn Jesus finden durfte. Es war damals ein Schülerbibelkreis, es waren Gläubige, Schulkameraden, ich habe damals zum ersten Mal die Bibel gelesen und habe dann erkannt, dass ich ja ein verlorener Mensch bin. Ich hatte mich, so wie in der Globalisierung, in dieser Friedensbewegung, nur um das Irdische bemüht gehabt, aber nicht um mein ewiges Seelenheil. Ja, das Irdische ist auch wichtig. Wir dürfen auch hier uns einsetzen. Und wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Dieser Satz wird auch Martin Luther zugeschrieben. Das ist wichtig, aber es ist nur das Vorletzte, wie etwa Dietrich Bonhoeffer betont. Das Vorletzte, das Eigentliche und Letzte aber ist das ewige Leben bei Gott. Denn unser jetziges Leben hier, das ist nur ein Durchgang, eine Prüfungszeit für die Ewigkeit. Wir leben hier, als ob das hier alles wäre. Armer Mensch, der so denkt, das hier, dieses kurze Leben von vielleicht 70 oder 80 Jahren, wie die Heilige Schrift sagt, wenn es hochkommt, bei manchen ist es höher, das sind Ausnahmen, aber dieses kurze Leben, das ist die Zeit der Prüfung, ob wir Gott dienen oder Satan und unserem eigenen Ich. Denn das ist das Gleiche letztendlich. Wer nicht zu Gott gehört, ist auf der anderen Seite, ist nicht bei den Geretteten. Und deshalb ist das entscheidend Wichtige jetzt nicht nur, wie wir zur Globalisierung stehen, das ist auch wichtig, aber entscheidend ist, wie wir zu Gott stehen. Denn er wird uns auch durch diese Endzeitwirren hindurchtragen und für sein Reich zubereiten, dass wir wirklich ein Leben erreichen dürfen, wo keine Träne mehr geweint wird, wo kein Schmerz und kein Leid und keine Krankheit mehr sein werden, in seinem himmlischen Jerusalem. Und ich wünsche uns allen, die wir hier sind, dass wir das auch für uns schon angenommen haben oder noch annehmen dürfen. Und der Weg dorthin führt allein über das Kreuz von Golgatha, wo Jesus Christus für dich und mich verblutet ist. Warum ist er dort verblutet? Um abzuwaschen deine und meine Schuld. Keiner von uns könnte sich selber reinigen von der Schuld. Und wenn jemand sagt, ich bin doch nicht schuldig, ich bin gerecht, liebe Seele, dann ist das die größte Sünde, weil Gottlosigkeit ist die Wurzel aller anderen Sünden. Das muss man gerade auch sagen, wo der Atheismus sich wieder so ausbreitet heutzutage. Wenn jemand denkt, ich brauche keinen Gott, muss sich dieser Mensch sagen lassen, das ist gerade das größte Falsche, Böse, Sündhafte, ohne Gott leben zu wollen. Denn daraus erst erwachsen alle anderen Sünden. Und keiner kann behaupten, er hätte noch nie gelogen, noch nie einen schlechten Gedanken gehabt. Aber so hoch ist Gottes Maßstab. Er sieht auch schon, was wir in Gedanken tun. Und wenn wir es dann ausführen, noch umso schlimmer. Aber von uns aus kann keiner vor Gott bestehen. Und deshalb ist Jesus Christus gekommen, um uns reinzuwaschen durch sein Blut von aller Befleckung und uns ein weißes Kleid zu schenken für sein Himmelreich, dass wir eingehen dürfen als Bürger in seine Herrlichkeit. Möge Gott, der Herr, uns das allen schenken, dass keiner, der heute hier ist, und keine Seele verloren geht. Amen. Ich möchte an der Stelle mit uns beten, wir können uns dazu erheben. Lieber Vater im Himmel, im Namen deines Sohnes Jesus Christus beten wir dich an und danken dir, dass du uns dein heiliges Wort gegeben hast, wo alles geoffenbart ist, was wir jetzt auch in dieser Welt erleben. Und Herr, wir bitten dich, dass wir im Buch deines Lebens wirklich stehen dürfen und dass uns unser Name nicht ausgelöscht wird, dass wir die Treue halten bis ans Ende und uns nicht hineinziehen lassen in die Verführungen dieser Welt und Endzeit. Sprich auch zu den Politikern, hole sie von utopisch übersteigerten Erwartungen zurück. Aber wir wissen, dass es auch kommen wird, dieses Reich des Antichristen. Da bewahre uns in dir, Herr, dass wir nicht in diese Verführung hineingerissen werden. Bewahre deine kleine Herde, auch hier in Zosa und anderen Orten. Herr, wir danken dir für diesen Abend, danken dir für jeden, der gekommen ist. Lass uns das weiter bewegen, was dein Wort uns sagt, Herr, und schenk, dass keiner verloren geht. Amen.